Was geschieht, wenn Sünde nicht nur einen Augenblick zerstört, sondern ganze Beziehungen vergiftet? In diesen Kapiteln aus dem zweiten Buch Samuel sehen wir das dunkle Echo von Davids eigener Schuld. Was im Verborgenen begann, bricht nun offen hervor. Gewalt, Verrat, bittere Rache, Flucht und tiefe Demütigung. Es ist eine schwere Wegstrecke und doch bleibt Gott auch dort gegenwärtig, wo alles zerbrochen scheint. Willkommen zur Bibel in einem Jahr. Ich bin Sam und heute gehen wir durch eine der schmerzlichsten Passagen im Leben Davids. Nicht den triumphierenden König, sondern den Vater, der leidet, den Gesalbten, der flieht, den Menschen, der die Folgen der Sünde tragen muss. Auch in diesem Jahr gehen wir gemeinsam einmal vollständig durch die Bibel, Tag für Tag, ein kleines Stück näher zu Gott und näher zueinander. Die Essenz für heute: Sünde bleibt nie isoliert, aber auch im Gericht verlässt Gott den Menschen nicht. Demut unter Gottes Hand ist der Anfang neuer Hoffnung. Wenn dich diese tägliche Reise trägt, hilft deine Unterstützung im Mitträgerkreis, sie werbefrei und verlässlich zu bewahren. Mich erschüttert dieses Kapitel jedes Mal neu, weil sie zeigen, wie real die Verwundung von Familien ist, wie lange Schweigen zerstören kann und wie schmerzhaft es wird, wenn Schuld nicht wirklich geheilt wird. Und zugleich bewegt mich David in seiner Niedrigkeit. Er verteidigt sich nicht groß, er greift nicht sofort zurück an, er geht barfuß den Ölberg hinauf. Da ist ein König, der versteht, nicht jede Krise lässt sich beherrschen. Manche können nur im gebrochenen Vertrauen vor Gott getragen werden. Heiliger Geist, bewahre uns vor Härte, vor ungeheilter Bitterkeit und vor dem Weg der Rache. Lehre uns Wahrheit, Demut und die stille Treue, mit der wir auch dunkle Folgen unter Gottes Blick tragen können. Amen. Danach begab sich Folgendes. Absalom, der Sohn Davids, hatte eine schöne Schwester namens Tamar. In diese verliebte sich Amnon, Davids Sohn, und härmte sich vor Liebe zu seiner Halbschwester Tamar so ab, dass er krank wurde. Sie war nämlich noch Jungfrau und es schien dem Amnon unmöglich, an sie heranzukommen. Nun hatte Amnon einen Freund namens Jonadab, einen Sohn Simeas, des Bruders Davids. Und dieser Jonadab war ein sehr kluger Mann. Der fragte ihn: Warum siehst du jeden Morgen so elend aus, Königssohn? Willst du es mir nicht anvertrauen? Amnon antwortete ihm: Ich liebe Tamar, die Schwester meines Bruders Absalom. Da sagte Jonadab zu ihm: Lege dich zu Bett und stell dich krank. Wenn dann dein Vater kommt, um dich zu besuchen, so sage zu ihm: Wenn doch meine Schwester Tamar herkäme und mir etwas zu essen gäbe. Wenn sie das Essen vor meinen Augen zubereitete, so dass ich zusehen kann, würde ich das Essen von ihrer Hand annehmen. Ausführung des schändlichen Anschlages. So legte sich denn Amnon zu Bett und stellte sich krank. Und als der König kam, um ihn zu besuchen, sagte Amnon zum König: Wenn doch meine Schwester Tamar herkäme und vor meinen Augen ein paar Pfannkuchen zubereitete, dass ich sie aus ihrer Hand essen könnte. Da sandte David zu Tamar ins Haus und ließ ihr sagen: Gehe doch in die Wohnung deines Bruders Amnon und bereite ihm das Essen. So ging denn Tamar in die Wohnung ihres Bruders Amnon, während er zu Bett lag. Sie nahm den Teig, knetete ihn, formte Kuchen vor seinen Augen daraus und buk die Kuchen. Dann nahm sie die Pfanne und schüttete sie vor seinen Augen aus. Er weigerte sich jedoch zu essen und befahl: Jedermann solle aus dem Zimmer hinausgehen. Als nun alle hinausgegangen waren, sagte Amnon zu Tamar: Bringe mir das Essen in die Kammer herein, dann will ich von deiner Hand das Essen annehmen. Da nahm Tamar die Kuchen, die sie zubereitet hatte, und brachte sie ihrem Bruder Amnon in die Kammer hinein. Aber als sie ihm diese zu essen hinreichte, ergriff er sie und sagte zu ihr: Komm, lege dich zu mir, liebe Schwester. Sie erwiderte ihm: Nicht doch, mein Bruder, entehre mich nicht. So etwas darf in Israel nicht geschehen. Begehe keine solche Schandtat. Wohin sollte ich denn meine Schande tragen? Und du selbst würdest in Israel als ein ehrloser Mann dastehen. Rede doch lieber mit dem König. Er wird mich dir gewiss nicht versagen. Aber er wollte nicht auf ihre Vorstellungen hören, sondern überwältigte sie und tat ihr Gewalt an. Weitere schändliche Versündigung Amnons an Tamar. Hierauf aber fasste Amnon eine überaus tiefe Abneigung gegen sie, sodass der Widerwille, den er gegen sie empfand, noch stärker war als seine frühere Liebe zu ihr. Daher rief er ihr zu: Mach, dass du fortkommst. Sie antwortete ihm: Nicht doch, mein Bruder, denn dieses Unrecht, wenn du mich jetzt von dir stießest, wäre noch größer als das andere, das du mir angetan hast. Er wollte aber nicht auf sie hören, sondern rief seinen Burschen her, der ihn zu bedienen hatte, und befahl ihm: Schafft mir diese da hinaus auf die Straße und riegle die Tür hinter ihr zu. Sie trug aber ein Ärmelkleid, denn so kleidete sich ehemals die Töchter des Königs, solange sie unverheiratet waren. Als nun sein Leibdiener sie auf die Straße hinausgeschafft und die Tür hinter ihr verriegelt hatte, streute Tamar Staub auf ihr Haupt, zerriss das Ärmelkleid, das sie anhatte, legte sich die Hand aufs Haupt und ging laut schreiend davon. Das Verhalten Absaloms und des Königs nach der Schandtat. Da sagte ihr Bruder Absalom zu ihr: Dein Bruder Amnon ist bei dir gewesen? Nun denn, liebe Schwester, schweig still. Er ist ja dein Bruder. Nimm dir die Sache nicht zu Herzen. So blieb denn Tamar einsam im Hause ihres Bruders Absalom wohnen. Als dann der König David den ganzen Vorfall vernahm, geriet er in heftigen Zorn. Absalom aber redete seitdem kein Wort mehr mit Amnon, weder im Bösen noch im Guten, denn Absalom hasste Amnon, weil er seine Schwester Tamar entehrt hatte. Nun begab es sich zwei volle Jahre später, dass Absalom in Baal Hazor, das bei Ephraim liegt, Schafschur hielt und alle Söhne des Königs dazu einlud. Er ging auch zum König und sagte: Du weißt, dein Knecht hält eben Schafschur. Möchte doch der König samt seiner Umgebung deinen Knecht dorthin begleiten? Aber der König erwiderte dem Absalom: Nicht doch, mein Sohn. Wir wollen nicht allesamt kommen, damit wir dir nicht zu viel Last machen. Da drang er in ihn, aber er wollte nicht mitgehen, sondern schlug ihm seine Bitte ab. Da sagte Absalom: Wenn also nicht, so lass wenigstens meinen Bruder Amnon mit uns gehen. Der König antwortete ihm: Wozu sollte er mit dir gehen? Als Absalom jedoch auf seiner Bitte bestand, ließ er Amnon und alle Söhne des Königs mit ihm gehen. Dabei gab er seinen Dienern folgenden Befehl: Gebt acht, wenn Amnon vom Wein in fröhliche Stimmung versetzt ist und ich euch zurufe: Haut Amnon nieder, so tötet ihn. Fürchtet euch nicht, ich bin's ja, der es euch befohlen hat. Seid mutig und zeigt euch mannhaft. Da verfuhren die Diener Absaloms mit Amnon so, wie Absalom ihnen befohlen hatte. Darauf standen die Söhne des Königs alle auf, bestiegen ein jeder sein Maultier und ergriffen die Flucht. Die Vorgänge in Davids Palast beim Eintreffen der Schreckensnachrichten. Während sie noch unterwegs waren, war schon das Gerücht zu David gedrungen, Absalom habe alle Söhne des Königs ermordet, sodass auch nicht einer von ihnen am Leben geblieben sei. Da stand der König auf, zerriss seine Kleider und warf sich auf die Erde nieder. Auch alle seine Hofleute standen mit zerrissenen Kleidern. Da nahm Jonadab, der Sohn Simeas, des Bruders Davids, das Wort und sagte: Mein Herr, denke doch nicht, dass man die jungen Leute, die Söhne des Königs, allesamt ums Leben gebracht habe. Nein, Amnon allein ist tot. Man hat es dem Absalom ja ansehen können, dass das bei ihm beschlossene Sache war, seit dem Tage, als jener seine Schwester Tamar entehrt hatte. Darum wolle jetzt mein Herr, der König, nicht den Gedanken hegen und nicht aussprechen, dass alle Königssöhne tot seien. Nein, Amnon allein ist tot. Da sagte Jonadab zum Könige: Siehst du, die Söhne des Königs kommen, wie dein Knecht gesagt hat. So verhält es sich wirklich. Kaum hatte er ausgeredet, da kamen auch schon die Königssöhne und brachen in lautes Weinen aus. Und auch der König und alle seine Hofleute erhoben eine überaus große Wehklage. Absaloms Flucht nach Gesur zu seinem Großvater. Absalom aber war geflohen und hatte sich zu Talmai, dem Sohne Amihuds, dem Könige von Gesur, begeben. David aber trauerte um seinen Sohn Amnon die ganze Zeit hindurch. Nachdem Absalom aber geflohen war und sich nach Gesur begeben hatte, blieb er dort 3 Jahre. Joabs Eingreifen, die Unterredung der klugen Frau von Tekoa mit David. Als dann der Zorn des Königs gegen Absalom allmählich milder geworden war, weil er sich über den Tod Amnons getröstet hatte Und als Joab, der Sohn der Zeruja, erkannte, dass das Herz des Königs sich zu Absalom wieder hingewandt hatte, sandte Joab nach Tekoa, ließ von dort eine kluge Frau holen und sagte zu ihr: Stelle dich, als ob du in Trauer wärest, ziehe Trauerkleider an, salbe dich nicht mit Öl und benimm dich wie eine Frau, die schon lange Zeit um einen Toten trauert. Dann begib dich zum König und rede zu ihm so und so. Und Joab gab ihr genau die Worte an, die sie sagen sollte. Die erste Rede der klugen Frau. Die Frau aus Tekoa ging also zum König hinein, warf sich vor ihm auf ihr Angesicht zu Boden, brachte ihre Huldigung dar und rief aus: Hilf mir, o König! Als nun der König sie fragte, was sie wünsche, antwortete sie: Ach, ich bin eine Witwe, denn mein Mann ist tot. Nun hatte deine Magd zwei Söhne, die gerieten auf dem Felde in Streit miteinander, und weil keiner da war, der sie auseinanderbrachte, schlug der eine auf den anderen los und tötete ihn. Und jetzt hat sich die ganze Verwandtschaft gegen deine Magd erhoben und sagt: Gib den Brudermörder heraus, damit wir ihn umbringen für das Leben seines Bruders, den er erschlagen hat. Und damit wir auch den Erben ausrotten, so wollen sie also die letzte Kohle, die mir noch geblieben ist, auslöschen, um meinen Manne weder Namen noch Nachkommen auf dem Erdboden zu lassen. Da sagte der König zu der Frau: Gehe heim, ich selber werde deinetwegen verfügen. Die Frau aus Tekoa aber erwiderte dem König: Auf mir, mein Herr und König, liege die Schuld und auf meines Vaters Hause. Den König aber und seinen Thron trifft keine Verantwortung. Da sagte der König: Wer etwas von dir will, den bringe zu mir her. Er soll dir nicht weiter zu schaffen machen. Da entgegnete sie: Der König wolle doch des Herrn seines Gottes gedenken, damit der Bluträcher nicht noch mehr Unglück anrichtet und sie meinen Sohn nicht auch noch vertilgen. Da sagte er: So wahr der Herr lebt, kein Haar soll deinem Sohne gekrümmt werden. Neue Rede der klugen Frau. Nun fuhr die Frau fort: Darf deine Magd ein Wort an meinen Herrn, den König, richten? Er antwortete: Rede. Da sagte die Frau: Und warum hegst du denn eine derartige Gesinnung gegen das Volk Gottes? Denn nachdem der König dies Urteil gefällt hat, hat er sich selbst gleichsam für schuldig erklärt, weil der König seinen verstoßenen Sohn nicht zurückkehren lässt. Denn wir müssen zwar gewisslich sterben und sind wie Wasser, das auf die Erde ausgegossen ist und nicht wieder gesammelt werden kann, aber Gott wird das Leben dessen nicht dahinraffen, der ernstlich darauf sinnt, einen Verbannten nicht fern von sich in dauernder Verbannung zu belassen. Und nun der Grund, weshalb ich hergekommen bin, um diese Sache meinem Herrn, dem Könige, vorzutragen, ist der, dass die Leute mir Angst gemacht haben. Da dachte aber deine Magd: Ich will es doch dem König vortragen, vielleicht erfüllt der König die Bitte seiner Magd. Ja, der König wird mich erhören, um seine Magd aus der Hand des Mannes zu erretten, der mich und zugleich meinen Sohn aus dem Erbe Gottes zu vertilgen sucht. Daher dachte deine Magd: Das Wort meines Herrn des Königs wird mir eine Beruhigung sein, denn mein Herr der König ist wie der Engel Gottes, um Gutes und Böses zu unterscheiden, und der Herr dein Gott sei mit dir. Der König durchschaut den listig angelegten Plan. Da hub der König an und sagte zu der Frau: Verheimliche mir nichts, wonach ich dich jetzt fragen werde. Die Frau antwortete: Mein Herr, der König, braucht nur zu reden. Da fragte der König: Hat nicht Joab die Hand bei dieser ganzen Sache im Spiel? Da erwiderte die Frau: So wahr du lebst, mein Herr und König, es ist nicht möglich, bei allem, was mein Herr, der König, sagt, rechts oder links vorbeizukommen. Ja, dein Knecht Joab, er hat mir den Auftrag gegeben und er selbst hat deinem Magd alle diese Worte in den Mund gelegt. Um der Sache ein anderes Aussehen zu geben, ist dein Knecht Joab so zu Werke gegangen, aber mein Herr ist weise, ebenso weise wie der Engel Gottes, so dass er alles weiß, was auf Erden vorgeht. Davids Zusage: Joab dankt dem Könige für die Erfüllung seiner Bitte und holt Absalom zurück. Der König sagte dann zu Joab: Nun gut, ich will diese deine Bitte erfüllen. Gehe also hin und hole den jungen Mann, den Absalom, zurück. Da warf sich Joab auf sein Angesicht zur Erde nieder, brachte seine Huldigung dar und beglückwünschte den König. Dann rief Joab aus: Heute erkennt dein Knecht, dass mein Herr, der König, mir in Gnaden zugetan ist, weil der König die Bitte seines Knechtes erfüllt hat. Darauf machte Joab sich auf den Weg, begab sich nach Gesur und brachte Absalom nach Jerusalem zurück. Der König aber befahl: Er soll sich in seine Wohnung begeben, mir aber nicht vor die Augen treten. So begab sich denn Absalom in seine Wohnung und durfte sich vor dem König nicht sehen lassen. Absaloms Schönheit, seine Kinder. In ganz Israel gab es aber keinen Mann, der wegen seiner Schönheit ebenso gefeiert gewesen wäre wie Absalom. Von der Fußsohle bis zum Scheitel war kein Fehl an ihm, und wenn er sich das Haupt scheren ließ, das geschah nämlich nach Ablauf jeden Jahres, weil es ihm sonst zu beschwerlich geworden wäre, so wog sein Haupthaar 200 Schekel nach königlichem Gewicht. Es waren aber dem Absalom 3 Söhne und eine Tochter namens Tamar geboren, die war ein Mädchen von großer Schönheit. Absalom veranlasst Joab, ihm mit seinem Vater förmlich auszusöhnen. Als nun Absalom 2 volle Jahre in Jerusalem zugebracht hatte, ohne dem König vor die Augen zu treten, schickte er zu Joab, um ihm zum König zu senden. Aber der weigerte sich, zu ihm zu kommen, und als er noch ein zweites Mal hinschickte, weigerte er sich wiederzukommen. Da sagte Absalom zu seinen Knechten: Ihr wisst, Joab hat da ein Ackerstück neben dem meinigen und hat Gerste darauf stehen. Geht hin und zündet es an. Als nun die Knechte Absaloms das Feld in Brand gesteckt hatten, machte Joab sich auf, ging zu Absalom ins Haus und fragte ihn: Warum haben deine Knechte mein Feld angezündet? Absalom antwortete dem Joab: Du weißt, ich habe zu dir gesandt und dir sagen lassen, komm her zu mir. Ich will dich zum König senden und ihm sagen lassen, wozu bin ich aus Gesur heimgekehrt? Es wäre besser für mich, ich wäre noch dort. Jetzt aber werde ich dem König vor die Augen treten, und wenn eine Schuld auf mir liegt, so mag er mich töten. Als Joab sich nun zum Könige begeben und ihm die Sache vorgetragen hatte, ließ dieser Absalom rufen. Als der zum König kam, warf er sich auf sein Angesicht vor ihm zur Erde nieder, der König aber küsste Absalom. Danach begab es sich, dass Absalom sich Wagen und Pferde anschaffte, dazu 50 Mann, die als Leibdiener vor ihm herliefen. Auch pflegte Absalom, sich alle Morgen früh neben dem Wege nach dem Ratstor aufzustellen. Wenn dann jemand einen Rechtsstreit hatte und den König um Entscheidungen angehen wollte, rief Absalom ihn an und fragte ihn: Aus welcher Ortschaft bist du? Wenn jener dann antwortete: Dein Knecht kommt aus dem und dem Stamme Israels, so sagte Absalom zu ihm: Deine Sache ist allerdings gut und in Ordnung, aber beim König ist niemand, der dir Gehör schenkt. Dann fuhr Absalom fort: Wenn man mich doch zum Richter im Lande bestellte, dass jeder, der eine Streitsache und einen Rechtshandel hat, zu mir käme. Ich wollte ihm schon zu seinem Recht verhelfen. Und wenn jemand an ihn herantrat, um sich vor ihm huldigend zu verneigen, so streckte er seine Hand aus, umarmte ihn und küsste ihn. So machte es Absalom mit allen Israeliten, die zum König kamen, um sich recht sprechen zu lassen. Und so stahl Absalom sich die Herzen der Israeliten. Nach Verlauf von 4 Jahren aber sagte Absalom zum König: Ich möchte gern hingehen und in Hebron meine Gelübde einlösen, das ich dem Herrn dargebracht habe. Denn als ich mich zu Gesur in Syrien aufhielt, hat dein Knecht folgendes Gelübde getan: Wenn der Herr mich nach Jerusalem zurückkehren lässt, so will ich dem Herrn ein Dankopfer darbringen. Der König antwortete ihm: Gehe hin in Frieden. So machte Absalom sich denn auf den Weg und ging nach Hebron. Er hatte aber heimlich Boten durch alle Stämme der Israeliten gesandt und sagen lassen: Sobald ihr Posaunenschall hört, so ruft aus: Absalom ist in Hebron König geworden. Mit Absalom gingen aber auch 200 Männer aus Jerusalem nach Hebron, die von ihm zum Opferfest eingeladen waren und arglos mitgingen, ohne von irgendetwas zu wissen. Außerdem ließ Absalom, als das Opferfest schon im Gange war, den Giloniten Ahitophel, den Ratgeber Davids, aus seinem Wohnort Gilo holen. So gewann die Verschwörung immer weitere Verbreitung und immer mehr Leute schlossen sich an Absalom an. Als nun ein Bote bei David eintraf mit der Meldung, das Herz der Israeliten hat sich Absalom zugewandt, da befahl David allen seinen Dienern, die in Jerusalem bei ihm waren: Auf, wir müssen fliehen, sonst gibt es für uns keine Rettung vor Absalom. Macht euch eilends auf den Weg, damit er uns nicht zuvorkommt und das Unheil über uns bringt und ein Blutbad in der Stadt anrichtet. Die Diener des Königs antworteten ihm: Ganz wie unser königlicher Herr es für gut befindet, wir sind deine gehorsamen Diener. So zog denn der König aus, und sein ganzer Hof befand sich in seinem Gefolge. Nur 10 Kebsweiber ließ der König zurück, um das Haus zu hüten. Als so der König auszog und das ganze Volk ihm auf dem Fuße folgte, machte er beim letzten Hause Halt, während alle seine Diener neben ihm standen und seine gesamte Leibwache und alle Leute des Gatiters, 600 Mann, die ihm von Gad her gefolgt waren, an dem Könige vorüberzogen. Da sagte der König zu Ittai aus Gad: Warum willst auch du mit uns ziehen? Kehre um und bleibe beim König. Du bist ja ein Ausländer und noch dazu aus deiner Heimat verbannt. Erst gestern bist du hergekommen. Und heute soll ich dich schon mit uns auf die Irrfahrt nehmen, ohne selbst zu wissen, wohin ich gehe? Kehre um und nimm deine Landsleute mit dir zurück. Der Herr möge dir Güte und Treue erweisen. Ittai aber erwiderte dem König: So wahr der Herr lebt und so wahr mein Herr und König lebe. Nein, an dem Ort, an dem mein Herr und König sein wird, es gehe zum Tode oder zum Leben, da wird auch dein Knecht zu finden sein. Da sagte David zu Ittai: Gut denn, so ziehe vorüber. Da zog Ittai aus Gad vorüber mit all seinen Leuten und dem ganzen Tross, der bei ihm war. Die ganze Bevölkerung aber weinte laut, während das gesamte Kriegsvolk vorüberzog. Hierauf ging der König über den Bach Kidron und auch das gesamte Volk zog hinüber in der Richtung nach der Wüste hin. Da erschienen auch Zadok mit allen Leviten, die trugen die Bundeslade Gottes, sie setzten die Lade Gottes dort nieder und Abiatar brachte Opfer dar, bis alles Volk aus der Stadt vollständig vorübergezogen war. Darauf sagte der König zu Zadok: Bringe die Lade Gottes in die Stadt zurück. Finde ich Gnade in den Augen des Herrn, so wird er mich zurückführen und mich die Lade und seine Wohnung wiedersehen lassen. Spricht er aber so zu mir: Ich habe keinen Gefallen an dir, nun, hier bin ich. Er tue mir, wie es ihm wohlgefällt. Dann sagte der König weiter zum Priester Zadok: Du und Abiatar, kehrt ihr ruhig in die Stadt zurück und mit euch eure beiden Söhne Ahimaaz, dein Sohn, und Jonathan, der Sohn Abiatars. Gebt wohl Acht. Ich will in den Niederungen der Wüste verweilen, bis eine Botschaft von euch kommt und mir Nachricht gibt. So brachte denn Zadok und Abiatar die Lade Gottes nach Jerusalem zurück und blieben dort. David aber stieg die Anhöhe am Ölberg hinan, im Gehen weinend und mit verhülltem Haupt. Und er ging barfuß. Auch alles Volk, das ihn begleitete, hatte ein jeder das Haupt verhüllt und stieg unter fortwährendem Weinen den Berg hinan. Als man nun David meldete, dass auch Ahitophel unter den Verschworenen bei Absalom sei, rief David aus: O Herr, mache doch die Ratschläge Ahitophels zur Torheit. Als David dann auf der Höhe angelangt war, wo man Gott anzubeten pflegte, kam ihm plötzlich der Akita Husai mit zerrissenem Gewand und mit Erde auf dem Haupt entgegen. David sagte zu ihm: Wenn du mit mir weiterzögest, würdest du mir nur zur Last fallen. Wenn du aber in die Stadt zurückkehrest und zu Absalom sagst: O König, ich will dein Diener sein. Wie ich bisher deines Vaters Diener gewesen bin, so will ich jetzt dein Diener sein. So könntest du mir die Ratschläge Ahitophels vereiteln. Dort sind ja auch die Priester Zadok und Abiatar bei dir. Teile also alles, was du aus dem Hause des Königs erfährst, sofort den Priestern Zadok und Abiatar mit. Sie haben dort ihre beiden Söhne bei sich. Zadok den Ahimaaz und Abiatar den Jonathan. Durch diese lass mir Nachrichten von allem zukommen, was ihr in Erfahrung bringt. So begab sich denn Davids vertrauter Freund Husai nach Jerusalem zurück, als Absalom gerade in die Stadt einzog. David aber hatte die Höhe des Ölberges kaum etwas überschritten, als ihm Ziba, der Diener Mephibosets, mit einem Paar gesattelter Esel entgegenkam, welche 200 Brote, 100 Rosinentrauben, 100 Feigenkuchen und einen Schlauch Wein trugen. Als der König nun Ziba fragte, was willst du damit? Antwortete Ziba, die Esel sind für die königliche Familie zum Reiten bestimmt, die Brote aber und das getrocknete Obst für die Dienerschaft zum Essen und der Wein zum Trinken für die in der Wüste Ermatteten. Als der König dann weiterfragte, wo ist denn der Sohn deines Herrn? Erwiderte Ziba dem König, ja, der ist in Jerusalem geblieben, denn er denkt, jetzt werde ihm das Haus Israel, das Königtum seines Großvaters, zurückgeben. Da sagte der König zu Ziba, so soll denn der gesamte Besitz Mephibosets dir gehören. Ziba antwortete, ich werfe mich huldigend nieder. Mögest du mir auch ferner gnädig gesinnt sein, mein Herr und König. Als hierauf der König David bis Bahurim gekommen war, trat dort auf einmal ein Mann vom Geschlecht des Hauses Saul namens Simei, der Sohn Geras, heraus. Unter unaufhörlichen Verwünschungen kam er heraus und warf mit Steinen nach David und allen Leuten des Königs David, obgleich das ganze Volk und die gesamte Leibwache zur Rechten und zur Linken des Königs gingen. Simei stieß aber schreiend folgende Flüche aus. Hinweg, hinweg mit dir, du Blutmensch, Bösewicht! Endlich lässt der Herr alle deine Blutschuld am Hause Sauls, an dessen Stelle du dich zum König gemacht hast, auf dich zurückfallen. Und der Herr hat das Königtum deinem Sohn Absalom übergeben. Und siehe, nun bist du ins Unglück geraten, weil du ein Blutmensch bist. Da sagte Abisai, der Sohn der Zeruja, zum König. Warum soll dieser tote Hund meinem Herrn, dem König, fluchen dürfen? Lass mich doch hingehen und ihm den Kopf abhauen. Aber der König erwiderte, ihr Söhne der Zeruja, was habe ich mit euch zu schaffen? Lasst ihn doch fluchen, denn wenn der Herr es ihm eingegeben hat, dem David zu fluchen, wer darf dann fragen, warum tust du so? Weiter sagte David zu Abisai und allen seinen Hofleuten, wenn mein eigener leiblicher Sohn mir nach dem Leben trachtet, wie viel mehr jetzt dieser Benjaminit? Lasst ihn fluchen, denn der Herr hat es ihm eingegeben. Vielleicht sieht der Herr mein Elend an und vergilt mir Gutes dafür, dass mir heute hier geflucht wird. So zog denn David mit seinen Leuten seines Weges weiter, während Simei am Abhang des Berges neben ihm herging, indem er unaufhörlich Flüche ausstieß, mit Steinen nach ihm warf und Staub aufwirbelte. Endlich kam der König mit allem Volk, das ihn begleitete, ermattet an. Dort konnte er sich erholen. Absalom aber war unterdessen mit seinem ganzen Anhang der Israeliten nach Jerusalem gekommen. Auch Ahitophel war bei ihm. Als nun der Akita Husai, Davids vertrauter Freund, zu Absalom kam, rief Husai dem Absalom zu. Es lebe der König, es lebe der König. Absalom entgegnete ihm. Ist das deine Treue gegen deinen Freund? Warum bist du nicht mit deinem Freund gezogen? Da antwortete Husai dem Absalom, nein, sondern wen der Herr und das Volk hier und alle Männer von Israel erwählt haben, dem gehöre ich an und bei dem will ich bleiben. Und zweitens, wem leiste ich denn Dienste? Doch wohl seinem Sohne? Wie ich deinem Vater gedient habe, so will ich auch dir zur Verfügung stehen. Darauf sagte Absalom zu Ahitophel, erteilt mir euren Rat, was wir tun sollen. Ahitophel antwortete ihm, gehe ein zu den Kebsweibern deines Vaters, die er hier zur Hut des Hauses zurückgelassen hat. Wenn dann ganz Israel erfährt, dass du unwiderruflich mit deinem Vater gebrochen hast, so werden alle, die es mit dir halten, dadurch ermutigt werden. Da schlug man für Absalom ein Zelt auf dem Dache auf und Absalom ging zu den Kebsweibern seines Vaters vor den Augen von ganz Israel. Zu jener Zeit aber galt ein Rat, den Ahitophel gab, so viel wie eine Offenbarung Gottes. So hoch galten alle Ratschläge Ahitophels sowohl bei David als auch beim Absalom. Herr Jesus Christus, du siehst, wie tief menschliche Schuld schneiden kann. Du siehst verletzte Herzen, zerbrochene Familien und Wege, die von Scham und Bitterkeit überschattet sind. Schenke uns Wahrhaftigkeit, wo wir zum Schweigen neigen. Schenke uns Demut, wo wir uns selbst retten wollen. Und schenke uns dein Erbarmen, wo die Folgen der Vergangenheit schwer auf uns liegen. Bewahre uns vor Rache, vor Stolz und vor der Täuschung der Sünde. Führe uns auf den Weg der Umkehr, der Heilung und des Friedens in dir. Amen. Nimm heute einen verborgenen Schmerz oder eine alte Bitterkeit bewusst vor Gott und bitte ihn um Wahrheit statt Verdrängung. Bis morgen und vergiss nicht. Auch auf dem Weg der Demütigung bleibt Gott der Herr, der trägt.